Treppen, keine oder zu enge Aufzüge, Bordsteinkanten, überall befinden sich Barrieren im Alltag und Job, die Menschen mit Beeinträchtigung das Leben schwer machen. Raoul Krauthausen ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Er fordert, hier muss mehr passieren. Außerdem ist er Berliner, Autor, Moderator, Medienmacher, Botschafter und heute bei uns im New York Stories Podcast. Lieber Raoul, wir freuen uns sehr, dich heute zu Gast zu haben.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Hi, wir freuen uns.
Wir möchten heute über die Inklusion in der Arbeitswelt sprechen. Kannst du einmal mit uns teilen, mit welchen Herausforderungen und Hürden du dich täglich konfrontiert siehst?
Ja, ich persönlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so stark, was das Arbeitsleben angeht, weil ich seit fast 20 Jahren bei und mit dem Verein Sozialheldinnen arbeite. Den habe ich damals mit gegründet, bin dort jetzt Projektleiter und im Vorstand tätig. Habe davor lange als Freelancer in Werbeagenturen gearbeitet und dann mal für 4 Jahre beim Radio als Festangestellter und hatte immer mal wieder so awkward moments als behinderter Angestellter oder Freier in einer Firma, dass dann, ich dann der einzige Festangestellte in meinem Team war, weil ich auf der sogenannten Behindertenquote letztendlich in dieser Firma unterwegs war. Und das dann, als ich gekündigt habe, zu dem merkwürdigen Gespräch mit der Personalabteilung führte, wo man mich gefragt hat, ob ich noch jemand anderen mit Behinderungen kennen würde, der meinen Job ausfüllen könnte, weil sonst könnten sie die Stelle nicht besetzen. Und dann habe ich gesagt, also tut mir leid, aber allein die Annahme, dass Behinderte Behinderte kennen, ist eigentlich schon behindertenfeindlich. Und außerdem ist es nicht mein Job, euch Personalarbeit zu machen. Wenn ihr mich bezahlt, können wir das gerne machen. Aber dann müsst ihr halt besser werden im Recruiting von Menschen mit Behinderung. Aber es ist jetzt nicht meine Aufgabe, euch den nächstbesten zu finden. Ist nett gemeint, aber geht ihn leider in die falsche Richtung. Und manchmal gab es dann auch so Situationen, wenn dann die Werbeagentur Diversity irgendwie hervorheben wollte, was sie gerne gemacht hat, vor allem gegenüber KundInnen, dann natürlich ich als der rollstuhlfahrende Mitarbeiter, der aber eigentlich nur frei war, also frei beschäftigt, meine ich, dann natürlich auf dem Gruppenfoto ganz vorne sein sollte, zusammen neben der queeren Person und neben der Person auf Color. Und das ist schon ein bisschen schräg.
Über das Gesetz würde ich gerne später mal sprechen, weil ich glaube, da gehen viele Unternehmen nicht mit um, wie sie sollten. Noch einmal zu deiner Biografie. Wenn man auf deine Website geht, seit 1997 machst du schon sehr aufregende Dinge und da wollen wir uns einfach fragen, was hat sich denn inklusionstechnisch eigentlich positiv getan, seitdem du dein Praktikum bei Radio Fritz gemacht hast?
Ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten und ohne euch jetzt zu nahe zu treten, das ist eine Frage, die mir natürlich immer gestellt wird. Und ich weiß nicht, ob man sie Frauen auch stellen würde, wenn es um die Frauenquote geht in Betrieben. Ich würde erstmal sagen, nicht genug. Es hat sich nicht genug getan. Nach wie vor sind behinderte Menschen in Firmen selten gesehen, sind dann oft die ExotInnen und oder arbeiten dann auch nur in der behinderten Beauftragtenposition oder vielleicht ein bisschen CSR machen sie auch noch, aber man sieht sie eben selten in Führungspositionen. Außerdem ist es eine Firma, die sich mit dem Thema Behinderung explizit auseinandersetzt und selbst da sind es noch viel zu viele nicht behinderte Menschen, die, sagen wir mal, die Zepter in der Hand haben. Der allgemeine Arbeitsmarkt muss auf jeden Fall inklusiver werden. Und wir müssen gerade den Mittelstand mehr dazu bringen, behinderte Menschen zu beschäftigen und dass sie ihre Quoten erfüllen. Die liegt ja bei 5%. Das bedeutet, ab 20 MitarbeiterInnen eines Betriebs muss eine Person mindestens eine Behinderung haben. Sonst muss das Unternehmen bis zu 300 Euro Strafabgaben oder sogenannte Ausgleichsabgabe bezahlen. Und dieser Ablasshandel, den müssen wir irgendwie verhindern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Ausgleichsabgabe nicht 300 Euro ist, sondern vielleicht 1.000 Euro, damit es auch, sagen wir mal, unternehmerisch attraktiver wird, behinderte Menschen als Angestellte zu suchen und zu finden, als die Ausgleichsabgabe zu bezahlen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, das wir in Deutschland haben, dass da zu wenig reguliert wird und der Gesetzgeber da auch dass die Unternehmen zu billig davonkommen lässt. Es gibt aber auch noch andere Probleme. Es gibt zum Beispiel das Problem der Bürokratie. Das erzählen uns viele Unternehmen, dass Menschen mit Behinderungen, die angestellt werden sollen, dann für den Arbeitgeber oft große bürokratische Prozesse bedeuten, wenn es darum geht, irgendwelche Umbaumaßnahmen oder Förder- und Unterstützungsprogramme zu beantragen, dass dann viele Unternehmen sagen, je größer das Unternehmen im Übrigen, desto eher. Viele Unternehmen sagen, ja, dann lassen wir das halt mit der Beantragung und stellen die Person trotzdem ein. Oder aber kleine Unternehmen sagen dann, ja, weil es so kompliziert ist, zahlen wir lieber die Ausgleichsabgabe, weil uns das günstiger ist. Und das ist ein Problem. Also die Bürokratie in Deutschland ist ja nicht nur in dem Bereich manchmal ein bisschen groß geworden. Und das dritte Problem, und das dürfen wir auch nicht unterschätzen, es könnte eine ganze Podcast-Staffel wahrscheinlich auch voll machen, das Thema, wie werden behinderte Menschen in Deutschland eigentlich gesehen, gesellschaftlich? Warum werden sie systematisch aussortiert in Kindergärten, in Förderschulen, in Behindertenwerkstätten und Behindertenwohnheimen? Und was sind eigentlich beispielsweise Behindertenwerkstätten? Und gerade da haben wir das Problem, dass Behindertenwerkstätten der sogenannte dritte Arbeitsmarkt, ja. Also das ist der Ort, wo behinderte Menschen, die keinen Job finden, direkt aus der Förderschule kommend, keinen Job finden und dann dort einfache Tätigkeiten ausführen. Also, keine Ahnung, Warndreiecke für einen Automobilkonzern packen zum Beispiel. Und dieser Automobilkonzern, kann die Beschäftigung oder Beauftragung einer Behindertenwerkstatt auf seine Beschäftigtenquote anrechnen. Das Problem ist, dass in diesen Werkstätten behinderte Menschen nicht qualifiziert werden für den allgemeinen Arbeitsmarkt, sondern sie führen einfache Tätigkeiten aus, die wiederholbar sein müssen, meistens wiederholbar sind, wenig Abwechslung bieten und dadurch natürlich auch relativ wenig Kompetenzerwerb stattfindet. Und sie verdienen dort, und das ist das allergrößte Problem, weniger als den Mindestlohn und sind damit die einzigen Menschen in Deutschland, die arbeiten und weniger als den Mindestlohn verdienen dürfen. Selbst Praktikantinnen verdienen inzwischen den Mindestlohn. Und bei Menschen mit Behinderungen in Werkstätten ist das nach wie vor nicht der Fall. Und es ist ein sehr, sehr großes Problem. Weil dadurch, dass die Unternehmen, also der Automobilkonzern, die Beauftragung einer Werkstatt auf die Quote anrechnen kann, natürlich das System auch, sagen wir mal, legitimiert wird und weiterhin gestützt wird und vielleicht sogar auch ausgebaut wird, ja, dass dann irgendwann der Automobilkonzern auf die Idee kommen könnte, ja, dann beauftrage ich doch alles in der Werkstatt, damit ich selber keine Quote erfüllen muss. Und das ist komplett der falsche Weg, weil der Auftrag der Behindertenwerkstätten ist per Gesetz im Übrigen, dass sie behinderte Menschen für den allgemeinen Arbeitsmarkt qualifizieren sollen und nicht umgekehrt. Und dahinter steckt inzwischen eine riesige Wohlfahrtsindustrie, die Milliarden im Jahr verdient. Also die 300.000 Beschäftigten in Werkstätten setzen so viel um wie die Drogeriemarktkette DM. Und das ist ein Problem, weil das ist dann quasi auch kein Anreiz mehr da für die Werkstätten, wirklich behinderte Menschen auch loszulassen und in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln, weil dann die Werkstatt auch nicht mehr gewinnorientiert ist. Ja, wenn sie die besten MitarbeiterInnen abgeben würde, dann wäre sie nicht mehr konkurrenzfähig zu anderen Werkstätten. Und dieses System müssen wir durchbrechen und hinterfragen. Und ich weiß, ich führe diese Gespräche seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß, dass die Werkstätten in Deutschland ein sehr, sehr gutes Image haben. Ja, also keine Ahnung, auf jedem Weihnachtsmarkt kann ich irgendwas kaufen, das in der Behindertenwerkstatt zusammengepökelt wurde. Und die sind unglaublich gut im Marketing. Die sind unglaublich gut in dem Erzählen der Geschichte, dass es doch tolle Arbeit ist. Und behinderte Menschen finden dort in der Werkstatt dann ihre Freunde und haben eine Aufgabe und so weiter. Aber Freunde finden und eine Aufgabe haben, ist nicht das Gleiche wie Arbeit und Geld verdienen. Ja, das haben wir bei, oder habt ihr bei Xing vielleicht auch. Ja, Freunde treffen und Spaß haben. Aber deswegen geht ihr nicht zur Arbeit. Ja, Freunde treffen kann ich auch woanders. Und Spaß kann ich auch woanders haben. Deswegen ist das schon irgendwie ein schwieriges Argument. Und viele HörerInnen werden jetzt wahrscheinlich sagen, naja, aber sind ja nicht alle für den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelbar. Das stimmt, hat auch niemand behauptet. Der größte Neuzugang in diesen Werkstätten, und dann bin ich eigentlich auch mit meinem Monolog erstmal zu Ende, der größte Neuzugang in diesen Werkstätten sind Menschen mit sogenannten psychischen Erkrankungen, die vorher aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt kamen. Das heißt, es geht schon lange nicht mehr um die Person mit einer schweren geistigen Behinderung, die wirklich am allgemeinen Arbeitsmarkt überfordert wäre, sondern es geht inzwischen vor allem darum, dass offensichtlich der allgemeine Arbeitsmarkt Menschen mit Behinderung aussortiert und dann in diesen Werkstätten der einzige Ort für diese Menschen ist, an dem sie noch irgendwie produktiv sind oder sein können oder auch sich gebraucht fühlen. Und das müssen wir angehen, das Problem.
Also es ist schon wirklich Wahnsinn, deswegen deine Monologe sollen und könnten so lang sein, wie sie müssen, weil was du gerade aufgezählt hast, das kriegt man da draußen teilweise gar nicht mit und das ist das Traurige. Und darauf möchte ich auch hinaus. Du bist als Aktivist unterwegs und du machst wirklich sehr, sehr viel. Du bist viel in Podcasts, du unterhältst dich viel mit Menschen. Du hast sehr viele Unterstützer und Unterstützerinnen. Und wie du gerade gesagt hast, es gibt so viel zu tun. Also fragt man sich manchmal, wo fängt man überhaupt an und wo muss man vor allem ansetzen? Und man stößt immer wieder auf diesen Begriff Disability Mainstreaming. Also es muss einfach normal in dieser Gesellschaft sein und Behinderte dürfen nicht ausgeschlossen werden. Und da meine Frage, du als Aktivist und mit all deinen Unterstützern und Unterstützerinnen, wir sehen in der Politik vor allem, dass da fängt es schon mal an, ne? Gerade jetzt auch aktuell Sachen wie Bildungspolitik und so weiter, wo man sich fragt, das muss doch jetzt mal passieren. Wie engagiert und wie viel sitzt ihr da mit Politikern zusammen und wo hapert es da, dass da nicht endlich mal was in Angriff genommen wird?
Ja, also die Politik ist ein Gebiet, mit dem wir uns natürlich schon seit vielen Jahren auch im Austausch befinden. Das Problem ist, die Mühlen mahlen in der Regel sehr langsam. Ja, also Deutschland hat vor über 12 Jahren die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben, die im Prinzip die Sozialstaaten verpflichtet, die Staaten verpflichtet, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen, in allen Belangen des Lebens als vollwertige Mitglieder mitzudenken. Wenn wir jetzt aber uns, keine Ahnung, die Corona-Situation anschauen, ist anscheinend der Gesundheitsminister, egal welcher Partei, immer noch nicht in der Lage, Pressekonferenzen mit GebärdensprachdolmetscherInnen zu machen, wohingegen Kuba das als Standard hat. Das heißt, es scheint ja auch keine Ressourcenfrage zu sein, sondern eine Frage des Bewusstseins und auch der Verpflichtung. Und ich habe gerade das Wort Bewusstsein gesagt, das würde ich gerne wieder zurücknehmen, weil ich inzwischen aus der jahrelangen Arbeit, die ich habe, für mich zumindest mitnehme, dass es nicht mehr um Bewusstsein gehen darf. Es darf nicht mehr darum gehen, immer zu sagen, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken und dann passiert der Rest von selbst, sondern es geht jetzt darum, wir müssen für Rechtsdurchsetzung sorgen. Also behinderte Menschen haben genauso ein Recht darauf, die neuesten Informationen über die Corona-Pandemie zu bekommen, wie nicht behinderte Menschen auch. Und wenn der Staat das nicht gewährleisten kann, obwohl er es eigentlich müsste, dann müssen wir den halt verklagen. So, und wenn dann am Ende ein Bundesverfassungsgericht ein Urteil fällt, dann passiert vielleicht was. Ich finde es schade, dass man immer vors Gericht ziehen muss, um überhaupt etwas zu bewegen. Aber ich bin kein Freund mehr davon, zu sagen, wir müssen die Leute nur überzeugen oder machen die das schon freiwillig. Weil das haben sie bei der Frauenquote auch nicht gemacht, bei der CO2-Reduktion haben sie es auch nicht gemacht und beim Brandschutz haben sie es auch nicht gemacht. Es passiert immer nur dann, oder Denkmalschutz oder was auch immer, es passiert immer nur dann, wenn es da Gesetze gibt und Regeln. Und wer sie nicht einhält, der muss halt dafür büßen. Und dafür kämpfe ich gerade und da reden wir auch gerade mit Parteien und PolitikerInnen drüber, die natürlich dann immer das Gleiche sagen. Ne? Ja, wir dürfen die Privatwirtschaft nicht überfordern, wer soll das bezahlen und so weiter und so fort. Das sind aber Argumente, die immer kommen. Das sind Argumente, die kamen beim Brandschutz. Das sind Argumente, die kamen bei der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Wir müssen uns mal vorstellen, dass vor 100 Jahren Frauen noch nicht wählen durften. Ja? Also ein bisschen mehr als 100 Jahre, aber das ist ungefähr in dem Bereich. Und irgendwann durften Frauen wählen. Und heutzutage fragen wir uns, wie konnte das eigentlich jemals so gewesen sein, dass Frauen nicht wählen durften? Und so ähnlich müssen wir das eigentlich auch mit dem Ausschluss von behinderten Menschen machen. Wie konnte es eigentlich gewesen sein, dass behinderte Menschen nicht informiert waren, was die Corona-Situation angeht oder Gesundheitspolitik oder Allgemeinpolitik? Wie kann es eigentlich sein, dass, keine Ahnung, der Mobilitätsanbieter Moja in Hamburg und Hannover, der von Volkswagen betrieben wird und ein riesiger Konzern ist, nach wie vor keine barrierefreien Fahrzeuge hat? Wie kann das sein? Wer konnte das zulassen? Und wo mussten wir da gesetzgeberisch ansetzen, dass dann eben Unternehmen, die, sagen wir mal, etwas für die Öffentlichkeit produzieren, mindestens die verpflichtet werden, auch behinderte Menschen teilhaben zu lassen? Und natürlich müssen alle mitmachen, nicht nur die Öffentlichen, aber das wäre mein Anfang.
In deinem aktuellen Buch Wie kann ich was bewegen, sprichst du von Inklusionszirkus. Genau das meinst du ja, dass wir weg müssen von wir reden über Barrieren im Kopf hin zu wirklich aktivem Handeln.
Ja, genau. Also der Inklusionszirkus, den ich meine, ist halt dieses, ja, da gibt es halt jede Anhörung und dann darfst du da mal deine Meinung abgeben. Aber du weißt von Anfang an ganz genau, dass da sich am Ende nichts ändern wird, weil die sowieso so weitermachen, wie sie es vorher auch schon geplant hatten. Und die haben dich eigentlich nur eingeladen, um diese Illusion aufrechtzuerhalten, dass man beteiligt war.
Jetzt sind wir ein New Work Podcast und wir haben das Thema immer wieder versucht aufzugreifen, aber genau da habe ich mich auf dieses Gespräch so gefreut, weil ich weiß, dass du Dinge auch gerne mal sehr direkt progressiv ansprichst, denn jedes Mal, wenn wir gesagt redet haben über Inklusion, dann wird über Gender Diversity oder People of Color gesprochen und wenn wir fragen, was ist denn die Lösung auf das Gesetz der Integration von behinderten Menschen, da haben wir einfach keine Antworten drauf, außer das müssen wir auf der Website ausschreiben, darauf hinweisen. Kannst du unseren zuhörenden Unternehmen sagen, wie sie es vielleicht schaffen könnten, das Thema direkter anzusprechen? Ein Thema ist vielleicht Jobcarving, von dem ich gelesen habe, vielleicht ist es auch das, was du erklären kannst.
Ja, es gibt verschiedene Maßnahmen, die man machen kann, die über das hinausgehen, was man in der Jobanzeige reinschreibt. Erstmal müsste man mal schauen, was steht in der Jobanzeige überhaupt drin. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Informatikkauffrau, die eine Ausbildung gemacht hat zur Informatikkauffrau und die lange damit gehadert hatte, ob sie sich bewerben soll zu dieser Ausbildung, weil in der Ausbildungsbeschreibung steht, dass man viele Computer hin und her tragen müsse und dafür körperlich fit sein sollte. Und sie hatte aber eine Herzerkrankung und hat sich das nicht zugetraut, weil sie darf nicht schwer heben. Und hat sich dann trotzdem beworben und arbeitet jetzt bei einem großen IT-Unternehmen und hat gesagt, sie hat noch nie in ihrem Leben einen Computer tragen müssen. Das heißt, oft sind die Jobanzeigen einfach veraltet. Ja, also wir tragen keine Computer mehr, wir tragen Tablets, wir tragen Laptops, wir tragen Handys, aber wir tragen doch keine Server. Oder wenn, dann findet man garantiert in dem Unternehmen jemanden, der das mal kurz von A nach B trägt, wenn man das selber nicht kann. Aber das von Anfang an als Erwartung zu formulieren, ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Und genau da nochmal genau zu schauen, was sind eigentlich die Erwartungen Und kann man die anpassen? Und ist es wirklich zwingend, dass man diese einen Skill können muss? Und könnte man nicht überlegen, und das wäre dann Jobcarving, ob man den Job auf die BewerberInnen anpasst, anstatt die BewerberInnen auf den Job anzupassen. Und das geht. Also man kann dann Aufgaben umschichten, zum Beispiel, dass dann der Kollege oder die Kollegin den Computer trägt, wenn das nötig ist, und dafür übernimmt die Person, die körperlich vielleicht nicht so fit ist, dann andere Aufgaben dieser Person. Und das geht, und es ist oft viel leichter, als man denkt. Man kann auch neue Jobs kreieren, ja, um sich zu überlegen, okay, was brennt uns eigentlich schon die ganze Zeit unter den Nägeln hier in der Abteilung, wo bräuchten wir mal jemanden? Und dann erfindet man einen Job erstmal und guckt dann beim Machen, wie man die Aufgaben noch besser verteilen kann. Mir ist wichtig zu unterscheiden, dass eine Person zu beschäftigen mit Behinderung natürlich auch keine Charity sein sollte. Also wenn, dann sollte die Person auch wirklich gebraucht werden im Unternehmen, weil man merkt sofort, wenn es einfach nur so eine Art Ablasshandel ist oder so ein Alibi-Job, sondern die Person sollte wirklich dann auch gebraucht und gesucht werden. Ich glaube, dass Unternehmen sich auch erstmal entspannen können mit der These oder mit der Überlegung, ich muss auch meine nicht behinderten MitarbeiterInnen nicht ausbilden, bevor ich eine Person mit Behinderung anstelle. Also es geht nicht darum, dass ich erst ein Anti-Bias-Seminar mit meinen Kolleginnen gemacht haben muss, bevor ich einen behinderten Menschen den Betrieb besuchen lasse, sondern es geht vor allem um die Begegnung. Es geht vor allem darum, dass wir Vielfalt im Betrieb aushalten, akzeptieren, annehmen und reiben vielleicht auch da, wo es reibt. Und das auch dann hinzunehmen, auch auszuhalten und dann auch durchzukämpfen. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass ich alle MitarbeiterInnen erst sozialpädagogisch schulen muss, weil behinderte Menschen sind auch keine Kinder, die Sozialpädagoginnen brauchen. Kinder brauchen auch nicht zwangsläufig Sozialpädagoginnen. Sondern es geht erstmal um den gesunden und empathischen Umgang miteinander. Und das wäre jetzt so die ersten Maßnahmen. Und dann denke ich, wenn ein Unternehmen die Quote von 5% erfüllen muss oder will und gern auch mehr, dass man dann natürlich auch Headhunting machen könnte. Also es reicht nicht, bei Stepstone eine Jobanzeige zu schalten oder bei Xing, um dann zu sagen, ja, behinderte Menschen mehr gleiche Eignung bevorzugt, weil das überlesen wir alle. Ja? Wir wissen ja auch, dass eher der Thomas angestellt wird als die Mareike. Und das heißt, diese Aussagen sind oft einfach auch eher so Aussagen, die man halt so sagt, weil man sie sagen muss. Aber sie sind nicht ernst gemeint. Und ernst gemeint erkenne ich daran, ob zum Beispiel in der Ausschreibung formuliert wird, dass das Unternehmen sich der Barrieren bewusst ist, die es geben kann, und bereit ist zu lernen und anzupassen, dass man, wenn man nicht in der Lage ist, ein PDF-Dokument hochzuladen, man auch einen Alternativweg übers Telefon finden kann. Und das, allein das zu kommunizieren, zeigt schon, dass sich das Unternehmen damit auseinandergesetzt hat, was typische Barrieren sein könnten. Und hinzu kommt auch noch dann eben in Bezug auf Job-Carving beziehungsweise Headhunting, dass es auch spezielle Jobplattformen gibt, wie zum Beispiel MyAbility und oder auch die sogenannten Berufsbildungswerke, natürlich auch immer mal Tage der offenen Tür haben, wo man auch als Unternehmen gucken kann, wo sind denn AbgängerInnen von bestimmten Ausbildungsberufen mit Behinderung, die ich auch für mein Unternehmen finden kann.
Das ist super, dass du genau das ansprichst, weil darauf wollten wir auch hinaus. Du hast jetzt auch viel von Eigenverantwortung und auch dieses Thema Headhunting. Also die Leute müssen auch auf sie zugehen, beziehungsweise die Person auch kennenlernen, weil nur im Austausch und im Gespräch kann ja herauskommen, ne, wo passt sie rein, wie können wir uns auch für die Person ändern, ne? Und da meine Frage, weil du bist enorm laut und versuchst das alles immer wieder voranzutreiben. Meine Frage ist, bist das immer nur du und auch dein ganzes Team und die Unterstützer und Unterstützerinnen, die da immer wieder aufschreien müssen quasi? Oder würdest du sagen, es gibt auch ein paar Unternehmen zum Beispiel, die proaktiv auf euch zukommen und sagen, hey, wir brauchen da wirklich eure Hilfe, eure Guidance, wir wollen das hier anpacken, wenn wir schon politisch nicht unterstützt werden oder die Bürokratie so enorm ist?
Ja, ich habe gerade so ein Unternehmen-Bashing gemacht. So einfach ist die Wahrheit natürlich auch nicht. Und es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die sich dessen bewusst sind, die dann auch dagegen steuern wollen, die Diversity-Programme haben oder Diversity, Equity, Inclusion-Programme. Und da passiert schon einiges. Oft sind es große Unternehmen, aktiendotierte Unternehmen, gerade aus dem angelsächsischen Raum, die einfach Prozesse aus den USA dann hier übernehmen. Das ist alles aber noch relativ in den Kinderschuhen. Und ich beobachte, das hatte die auch schon angedeutet, dass Unternehmen, die sagen, wir machen Inklusion, dann oft nur Frauen meinen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder queere Menschen und die Dimension Behinderung als erste vergessen wird oder als letzte genannt wird. Und das ist ein Problem. Und es gibt davon sehr wenige Unternehmen, die sich ganz aktiv dann diesem Thema widmen wollen, weil sie wissen, dass das eben oft stiefmütterlich behandelt wird. Aber die es machen, die haben in der Regel auch schon eine ganz gute Quote. Die wollen dann praktisch 5% und mehr Beschäftigtenquote haben. Die sind jetzt nicht diejenigen, die bei null anfangen. Und da hilft es dann auch genau diese Headhunting-Gedanken nochmal weiter auszubauen, auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was für Behinderungsformen sind eigentlich bei uns im Unternehmen, sagen wir mal, unterrepräsentiert. Wo könnte man vielleicht auch nochmal gezielt danach schauen, welche Jobs können wir anpassen und auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass behinderte Menschen nicht immer nur Paketbotinnen sein dürften und HausmeisterInnen und PförtnerInnen und in der Kantine arbeiten, also eher so ButlerInnen-Tätigkeiten, sondern auch eben in Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden sollten, auf Führungspositionen kleiden dürfen. Und ich stelle mir schon die Frage, wie viele CEOs mit Behinderung gibt es eigentlich zum Beispiel in den DAX-Konzernen? Und wahrscheinlich wenige. Und das könnte man echt mal angehen und auch Vorbilder da vielleicht kreieren. Du hast gerade gesagt, genau, ich mache das alles nicht alleine. Wir sind ein Team. Einmal der Verein Sozialheldinnen, den ich ja damals mit gegründet habe. Und da bei den Sozialheldinnen gibt es ein Projekt, das nennt sich Jobinklusive, wo wir ganz explizit Unternehmen eben beraten und dabei unterstützen, behinderte BewerberInnen zu finden in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Und dann eben auch die Politik ein bisschen unter Druck setzen und eben fragen, Leute, ihr macht das alles viel zu kompliziert. Weil es ist schon absurd, wenn behinderte BewerberInnen sagen, sie schicken 100 Bewerbungen und Unternehmen sagen, ja, wir würden ja einstellen, aber es bewirbt sich keiner. Wo ist denn dieses schwarze Loch? Ja, und was passiert denn in diesem schwarzen Loch? Wo landen denn diese ganzen Bewerbungen? Und es stellt sich zum Beispiel heraus, dass oft die Bewerbungsportale von Unternehmen nicht barrierefrei sind. Ja, also man kann ja nur noch digital irgendwas einreichen. Telefonate sind kaum möglich, persönliches Kennenlernen auch erst nach der Initiativbewerbung oder nach dem PDF, das man mal hochgeladen hat. Video ist auch inzwischen irgendwie ein Trend geworden, kann auch nicht jeder, muss auch nicht jeder können im Übrigen. Und da, glaube ich, muss man immer auch Alternativen schaffen. Und dann natürlich den Werkstattbereich, also den Bereich der Behindertenwerkstätten, auch nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen, warum sind die Vermittlungsquoten so schlecht? Und ist es wirklich das Problem, dass Unternehmen behinderte Menschen nicht wollen? Das ist das, was Werkstätten immer sagen. Oder ist das Problem, dass man einfach sich nicht genug Mühe gibt, so wie wir uns Mühe machen?
Krass.
Ja, ich hab Wahnsinn.
Zwei Dinge möchte ich auch ansprechen. Eins ist, in die Form von Unterstützung, die ihr vielleicht leistet. Weil Lisa und ich haben natürlich auch im Vorgespräch schon uns gefragt, wie können wir Dinge formulieren, weil das uns einfach schwerfällt. Gibt es ja auch vielleicht Vorlagen für Recruiting-Dokumente, für Jobinserate, wie man Dinge formulieren kann, sodass man weiß, man spricht die Sprache, die nicht vielleicht offensiv ist, sondern eher integrierend, inklusiv?
Ja, also erstmal, klar gibt es da auch Sprachtipps, die geben wir auch auf jobinklusive.de immer mal wieder, auch Tipps für Unternehmen, wie man behinderte BewerberInnen findet. Ich glaube, wichtig ist erstmal eine Haltung zu haben, keine Angst vor dem Thema Behinderung. Und diese Angst äußert sich zum Beispiel alleine darin, dass die Leute Angst haben, das Wort Behinderung zu sagen. Ja, die sagen dann lieber Special Need, beeinträchtigt, herausgefordert, anders begabt, Handicap. Und das ist alles Bullshit. Ja, also die Behindertenbewegung sagt seit Jahren, Leute, ihr müsst das Thema nennen, wie es ist, nämlich behindert. Und es gibt behinderte Menschen, es gibt Menschen mit Behinderung. Und gerade beim Thema behinderte Menschen ist sogar noch offen gelassen, ob die Person behindert ist oder ob sie im Alltag behindert wird. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Teil der Wahrheit, dass im Alltag behinderte Menschen behindert werden, irgendwo teilzuhaben. Wenn das Bewerbungsportal nicht barrierefrei ist, dann ist das nicht das Problem von mir, sondern es ist das Problem der Website und des Unternehmens, das diese Website zu verantworten hat. Und das heißt, sie werden oft auch behindert, überhaupt teilzuhaben. Und deswegen ist es, habt keine Angst davor, das Wort behindert zu sagen. Seht aber auf jeden Fall den Menschen. Also betrachtet eine Behinderung wie eine Haarfarbe. Ja, blonde Menschen sind nicht dümmer oder schlauer als braunhaarige Menschen. Und genauso ist es beim Thema Behinderung auch. Ja, behinderte Menschen sind nicht weniger leistungsfähig als nicht behinderte Menschen. Zumindest nicht automatisch. Und sicher ist es, dass jemand, der im Rollstuhl sitzt, eher unwahrscheinlich DachdeckerIn wird. Aber auch das sollte man nicht ausschließen, weil DachdeckerInnen ja nicht nur auf Dächern arbeiten, sondern eben auch in der Werkstatt arbeiten können. Und diese Haltung einzunehmen, theoretisch ist erstmal alles möglich. Wir müssen nur gucken, welche Unterstützung gebraucht wird. Und oft ist es weniger Unterstützung, als man glaubt oder anders, als man erwartet hat.
Zum Abschluss noch eine Behinderung, die du angesprochen hast, die mir in der Art nicht bewusst war, und zwar das Thema mentale Gesundheit. Ist ja mittlerweile Burnout, Depression und so weiter als Krankheit anerkannt, aber wo ist da die Grenze zur Behinderung? Ab wann zählt eine mental erschöpfte Person oder kranke Person als behindert?
Ja, ich glaube, da gibt es sicherlich medizinische Definitionen, aber ich würde jetzt erstmal sagen, behindert ist der Hilfe braucht. So, oder Unterstützung braucht und oder die. Und das ist sicherlich auch noch nicht die reine Lehre, aber wir sollten aufhören zu trennen zwischen behinderten Menschen und nicht behinderten Menschen und dann für die letztendlich für jedes so das richtige Gefäß zu finden. Wir sollten eher, und ich glaube, das ist ja auch die Idee von New Work, Spaces schaffen, also Orte schaffen, die Begegnungen von allen Menschen, wie auch immer sie sind, ermöglichen. Und da kann es eben sein, dass jemand eine unsichtbare Behinderung hat, über die noch niemals gesprochen wurde. Ich denke, wir haben alle auch irgendwie unsere Päckchen zu tragen. Die einen mehr, die anderen weniger, die einen haben vielleicht 5 Päckchen zu tragen. Aber das sollte nicht dazu führen, dass dann das Label behindert über dieser Person klebt. Das ist gerade zum Beispiel auch in der Inklusionspädagogik ein Thema, dass dann immer schnell von den sogenannten Inklusionskindern die Rede ist. Weil es sind dann wieder die Kinder mit Behinderungen, die markiert werden. Und es ist dann auch eigentlich ein Stigma. Dabei sind Inklusionskinder in einer Inklusionsschule alle. Weil die Kinder ohne Behinderung ja auch Inklusionskinder sind, weil sie ja auch dazugehören zu dieser Gruppe und alle voneinander lernen können. Und natürlich ist Inklusion und Vielfalt auch nicht das Einhornland, in dem wir uns alle lieb haben. Ja, das ist es auch unter Männern und Frauen im Übrigen nicht. Sondern es ist immer auch ein Ort der Reibung unterschiedlicher Perspektiven auf die Welt. Und das müssen wir als Gesellschaft lernen auszuhalten und auch anzunehmen. Weil wenn wir nur Thomas in einem Raum haben, weißt du, ich bin ja der heterosexuelle Männer, mittleren Alters am besten noch, sind die Produkte halt auch nur für diese Menschen. Ja, und die Dienstleistungen. Wenn wir aber vielfältig denken, also auch mal an den alleinerziehenden Elternteil, der vielleicht Arbeiterkind ist oder die, und da auch genauso ein Recht auf gute Coachings hat oder gute Jobchancen, da müssen wir uns dann eben die Frage stellen, wie können wir bestimmte Menschen unterstützen, ohne sie gleich zu markieren und dann auch in Kauf nehmen, dass es vielleicht Menschen gibt, die diese Leistungen beanspruchen, obwohl sie gar nicht bräuchten. Weil ich glaube, oft geht nämlich dieses wir müssen es unbedingt markieren, damit wir klar machen, wer es überhaupt bekommen darf, Teil des Problems. Wenn aber wir das vereinfachen, dann glaube ich, ist die Kontrolle auch gar nicht mehr nötig, weil es ist ja nicht so, dass wir immer alles haben wollen. Ja, und vielleicht sind wir auch froh, dass wir diese oder jene Unterstützung noch nicht brauchen, aber uns erleichtert fühlen, dass wir sie jederzeit in Anspruch nehmen könnten, wenn wir sie mal brauchen. Es ist ja auch nicht so, dass jede Hartz-IV-EmpfängerIn das System ausnutzen will, um bloß nicht wieder arbeiten zu können. Im Gegenteil, das ist eine Erzählung, ein Märchen der 70er, des faulen, arbeitslosen Menschen. Und genauso ist es eben auch ein Problem, wenn wir das Thema Behinderung immer nur auf Kosten und Nachweise reduzieren.
Ja, Raoul, also es ist noch ein langer Weg zu gehen und was wir da jetzt alles von dir gehört haben, vielen Dank, dass du so offen bist und das alles mit uns teilst und es ist wirklich erschreckend und bitte hör nicht auf damit mit deinem Engagement und deiner positiven Art und was du alles vorantreibst, weil wie du sagst, es muss normal sein und normal werden und vielen, vielen Dank, dass du das so offen mit uns geteilt hast. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ja, vielen Dank.
Gerne wieder. Auf bald.
Danke, danke.